Wir sind in unserer Serie Relation Tipps und heute geht es um Familie. Wenn du Kinder oder Geschwister oder Onkel und Tante oder Eltern oder sonst irgendetwas hast, dann ist diese Predigt für dich. Und wenn nicht, aber du Teil dieser Gemeinde bist, dann ist diese Predigt auch für dich. Gibt es irgendjemand, den es heute nicht angeht? Gut, super. Wir reden über Familie und ein ganz kurzer Startgedanke, einmal, dass wir vom selben Startblock springen. Wenn wir über Familie nachdenken, dann ist so unser deutsches Denken oftmals dieses Vater-Mutter-Kind-Ding. So, deutsche Familien haben im Schnitt 1, noch was Kinder und vielleicht noch einen Golden Retriever oder so. Aber so, das ist das Bild, was wir über Familie haben. Aber wenn die Bibel über Familie redet, wenn man in die Zeit der Bibel zurückgeht, in den Orient, dann ist nicht das das Bild von Familie, sondern dann gab es da noch auf jeden Fall mehr Kinder, dann gibt es irgendwie noch Großeltern, dann gibt es noch Geschwister und Kinder von Geschwistern, dann gibt es noch Partner, die dazukommen, Babys, die geboren werden, es gab noch Knechte, es gibt da noch Leute, Kranke, um die man sich gekümmert hat. Und das ist Familie. So. Nicht nur im kleinen Kontext, so wir sitzen zu dritt unterm Weihnachtsbaum, sondern im großen Kontext. Und das Spannende an Familie ist, dass du ja mit jedem Einzelnen in irgendeiner Beziehung stehst. Aber nicht nur du stehst mit allen in einer Beziehung, sondern alle stehen ja miteinander in einer Beziehung. Und es ist natürlich jetzt echt easy, dass ich über dieses System in den nächsten 20 Minuten mit meiner langjährigen Familienerfahrung spreche. Ey, unmöglich, bitte seid mir gnädig. Und deswegen möchte ich heute einfach ein paar einzelne Aspekte rausholen, von denen ich meine, dass sie bei Gott für heute Morgen auf der Agenda stehen. Seid ihr mit dabei? Seid ihr okay mit, dass wir nicht jede Beziehung und Konstellation miteinander anschauen? Gut. Also sonst hättet ihr ein bisschen besser frühstücken müssen, als ihr es getan habt. Ey, und wir starten heute mit einer richtig guten Nachricht. Ich liebe gute Nachrichten. Die Nachrichten sind voll von schlechten Nachrichten. Wir sind in der Kirche, hier gibt es die besten Nachrichten. Und eine richtig gute Nachricht ist diese hier aus Epheser Kapitel 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Halleluja! Hey, du bist kein Deutscher, kein Afrikaner, kein Asiate, sondern wir sind Bürger des Himmels. Wir dürfen Jesus-Kultur leben. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und die Grundannahme, bevor wir tiefer reingehen, ist, du und ich, die Bibel macht es deutlich und wortwörtlich in Jesaja 43, du bist geschaffen zur Ehre Gottes. Es geht immer um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Und alles, was Gott tut, bei allem, was Gott tut, geht es immer um etwas Größeres. Es geht nicht einfach nur darum, dass du ein gutes Leben führst, sondern die Bibel sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Menschen sollen Jesus Christus sehen, wenn sie dich anschauen. Und in Ehe ist es genauso, dass es nicht um einfach nur zwei Personen geht, die miteinander glücklich sind oder auch nicht, sondern der Gedanke von Ehe ist, dass diese liebevolle Beziehung zwischen Bräutigam und Braut ein Bild davon ist, wie sehr Jesus Christus die Menschen und die Gemeinde liebt. Das heißt, in der Ehe sollen die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und in Familie geht es nie einfach nur um Familie, sondern Gott ist Beziehung. Johannes 14, wir haben Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann sagt Jesus, ja, so wie der Vater in mir ist und ich in euch bin und der Beistand kommt, über den Heiligen Geist redet er und ich in euch und er in mir. Und das ist ein komplexes Beziehungskonstrukt, in das wir mit einbezogen sind. Und in unserer Familie, im Kleinen, in der kleinen natürlichen Familie, so auch in Gemeinde, ist der Sinn und Zweck, dass Menschen das Wesen und die Herrlichkeit Gottes schmecken. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es echt ist und weil es von Liebe durchdrungen sein soll. An der Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus Christus. Wir sind für Beziehung geschaffen, weil Gott selbst Beziehung ist. Und wir folgen Jesus. Und wir haben es oft gepredigt und ich werde nicht müde, es weiter zu tun. Wir folgen Jesus immer gemeinsam. Und mein Wunsch für heute ist, ich möchte ein Bild in unsere Herzen malen. Echt mit dem Wunsch, dass jedes Mal, wenn ihr eine Gitarre seht, es wird ja immer wieder jetzt so illustriert in Predigten. Der Marv hat einen Basketball dabei, Peter seine Frau. Und ich wollte noch einen draufsetzen. Nein, aber es ist Spaß. Ich habe auch was Wunderschönes dabei, was natürlich an keine Frau der Welt rankommt. Aber sie widerspricht nicht. Ich habe eine Gitarre dabei. Diese Gitarre von meinem Opa gebaut. Und so, dass der aufmerksame Beobachter sieht, da fehlt was. So. Da sind keine Saiten drauf. Da kannst du ein bisschen drauf rumklopfen, aber mehr kannst du damit nicht anfangen. Und pass auf, mein Wunsch ist, dass wir dieses Bild, dass sich das echt in uns einprägt. Das hier ist eine Gitarrenseite. Eine dicke E-Seite ist das hier. Und du bist diese Seite. Okay? Dreh ich mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist diese Seite. Okay, dreh dich wieder zurück. Wir konzentrieren uns. Weil ich werde länger als 20 Minuten predigen, deswegen bleib da. Diese Seite an sich, damit kannst du nicht viel anfangen. Du kannst dir ein hässliches Armband draus machen, es ist labbelig. Du musst aufpassen, dass du es nicht ins Auge bekommst, da kann man sich nämlich echt heftig pieksen. Aber diese Seite ist nicht in ihrer Bestimmung. Dazu braucht sie die Gitarre und die Gitarre besteht aus vielen Parts, aber die zwei wichtigsten Parts ist einmal, das ist der Körper oder der Korpus. Jetzt pass auf. Jesus sagt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Ja? Seid ihr dabei? Das ist der Körper, das ist die Familie, das ist die Gemeinde. Und wer ist das Haupt? Christus ist das Haupt. Deswegen hat Opa das extra mit einem Kreuz markiert. Das ist der Kopf der Gitarre. Und diese Seite kommt erst in Bestimmung. Sie wird in Familie hineingeboren und dann zielt sie auf diesen Kopf. Und wenn sie in Familie und in Jesus eingespannt ist, dann kommt Spannung ins Leben. Fühlt sich nicht immer gut an. Aber dann ist diese Seite in ihrer Bestimmung, dass der Künstler ein wunderschönes Lied auf ihr spielen kann. Und die Seite zu einem Wohlklang werden kann. Und wir werden heute so ein paar Stationen dieser Seite gemeinsam durchgehen. Das ist alles, okay? Seid ihr mit dabei? Das war Marv seine Idee, dass wir das so machen. Ich finde sie ziemlich cool. Credits. Ey, das ist echt mal, die Woche am Donnerstag kam ich ins Büro und ich hatte solche Ideen und in der Mindmap und ich hatte keine Ahnung, was die Linie denn sein könnte zwischen diesen ganzen einzelnen Ideen. Und deswegen folgen wir Jesus gemeinsam, weil dann redet man drübereinander und dann bekommt das Ganze irgendwie auch Struktur und es fängt an, Sinn zu ergeben. Und deswegen freue ich mich jetzt riesig auf diese Predigt, weil ihr ihr folgen könnt. Okay, also es geht los. Du, die Seite, darfst das Licht der Welt erblicken und man wird hineingeboren, du hast es dir nicht ausgesucht. Es geht los in Familie. wird diese Seite hier eingezogen. Und dann ist das Ziel dieser Seite, einfach nur in Familie zu sein. Kannst du nichts mit anfangen. Deswegen soll diese Seite auf Christus zielen. Auf Jesus. Das ist die Zielrichtung. Du wirst in Familie geboren und das Ziel ist Christus. Darf ich mal fragen, der durchschnittliche Deutsche zieht mit zwischen 23 und 24 aus dem Elternhaus aus. Wer von uns hat Jesus kennengelernt im Alter unter 24? Schaut euch mal um. Lasst die Hände ruhig oben. Ich würde mal sagen, die meisten. So, grob geschätzt. Weil die Jahre der Kindheit und der Jugend für geistliche Erfahrungen entscheidend sind. Deswegen gebt alles, dass eure Kinder Jesus früh kennenlernen. In Epheser 6 schreibt Paulus ab Vers 4, und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Wir haben einen Erziehungsauftrag. Und in diesem Wort erziehen, das ist auf dem Griechischen heißt es Padeia, und in diesem Begriff stecken alle Elemente der Kindererziehung. Da ist der Auftrag drin, du sollst deine Kinder lehren, du sollst sie unterweisen, du sollst sie anleiten, du sollst gemeinsam mit ihnen üben, sie sollen Disziplin lernen und auch gezüchtigt werden. Darf man das 2025 noch sagen? Züchtigung bedeutet nicht schlagen. Und ihr Lieben, das ist Mama und Papa euer Job. Das ist eure Verantwortung und das ist wichtiger als jede Karriereleiter. Das kostet Zeit und das kostet Nerven, aber es lohnt sich. Und wir dürfen nicht erwarten, dass unsere Kinder in einer Stunde, einmal die Woche im Kindergottesdienst alles mitbekommen, was sie zum Leben brauchen. Das kannst du dir abschminken. Das Kids-Team und auch die Jugendleitung ist nicht für die geistliche Entwicklung deiner Kinder zuständig, sondern in allererster Linie bist du es. Und deswegen lasst uns das. Ich fasse mich selbst da, ich predige genauso zu mir selbst. Lasst uns mit unseren Kindern zusammen beten. Jeden Tag, von früh an. Lasst uns zusammen Bibel lesen. Lasst uns geistliche Gespräche miteinander haben. Kann man auch mit kleinen Kindern haben. Die stellen manchmal die besten Fragen. Lasst uns erklären, lasst uns Geduld haben, lasst uns biblische Werte vorleben. Und es wird viel schief gehen zu Hause. Aber lasst uns Fehler auch eingestehen. Man kann sich auch bei Kindern entschuldigen. Es muss nicht perfekt sein zu Hause, aber es muss echt sein. Und was die Kinder in frühen Jahren lernen, das brennt sich auf ihre Festplatte ein. Jeder von uns hat irgendwelche Lieder oder Gedichte aus der Kindheit noch im Kopf. Ist es richtig, auch bei unseren Eltern, Geschwistern? Die kriegst du nicht mehr raus. Nicht mal eine ausgewachsene Demenz bekommt manchmal diese Kinderlieder raus. Das prägt sich so ein und deswegen Sprüche 22, Vers 6, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Manchmal geht es ein paar Umwege, aber im Alter wird es sich wieder daran halten. Und dann, wenn diese Seite in Familie geboren und auf Christus zusteuert, dann gibt es noch etwas sehr Essentielles. Und zwar gibt es hier unten an der Gitarre etwas, dieses weiße Ding, seht ihr das? Dieses Teil hier ist der Steg, sage ich es richtig, Opa? Und das hier oben ist der Sattel. Und dass die Seite später in Schwingung kommen kann, muss es in den hier vorgesehenen Kerben des Stegs und des Sattels laufen. Es braucht eine Ordnung, dass Schwingung erzeugt werden kann. Und Opa, ich würde dich bitten, dass du loslegst, die Gitarre mit Saiten zu beziehen. Und ich predige einfach weiter und nimm sie dir immer wieder aus der Hand währenddessen, okay? Danke, Opa. Applaus für Opi. Es braucht diese Ordnung, dieser Gehorsam, dass die Seite in Schwingung kommen kann. Hey, ihr sollt hierher gucken. So.
Ja, wir gucken zu, wie er es rausholt. Es ist spannend. Also so Trennwände aufbauen oder... Okay, gut. Pass auf, es braucht diesen Gehorsam in Familie und diesen Gehorsam gegenüber Gott, dass Klang in unserem Leben entsteht. Epheser 6, Verse 1 bis 3, da heißt es, ihr Kinder, wo sind die Kinder? Ja, also jeder ist irgendwie Kind, oder? Gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Der Herr möchte es, es ist gut und es ist richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Gehorsam gegenüber den Eltern und Gehorsam gegenüber Gott ist für Gott eine ernsthafte Sache, Freunde. Ich habe einen Bibelvers aus 5. Mose gefunden. Ich traue mich kaum, natürlich traue ich mich, aber ich werde ihn euch vorlesen. Aber er ist richtig heftig. Seid ihr bereit? Wenn jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, wo sind die störrischen? Nee, der auf seinen Vater und seine Mutter nicht mehr hört und selbst dann nicht gehorcht, wenn sie ihn züchtigen, dann sollen seine Eltern ihn zu den Ältesten der Stadt ans Tor ihres Ortes bringen und zu ihnen sagen, unser Sohn hier ist störrig und widerspenstig, er hört nicht auf uns, er ist ein Verschwender und Säufer. Dann sollen ihn alle Leute der Stadt zu Tode steinigen. Du musst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Habe ich nicht im Koran gelesen, sondern im 5. Buch Mose. Was? In einer anderen Stelle sagt Samuel im Namen Gottes, Ungehorsam ist schlimmer als Zauberei. Und ich finde das echt heftig. Und gleichzeitig muss ich aber auch echt bekennen, und da merke ich jetzt erst, was meine Eltern mit mir alles durchgemacht haben. Ey, zu deinem Kind zu sagen, komm her und es rennt vor dir weg. Es gibt nichts, was mich mehr auf die Palme bringt als das. Und ich sage, ja, es ist schlimmer als Zauberei. Und jetzt sagst du ihr, das ist ja Altes Testament. Und wir leben nicht im alten Bund. Wir steinigen hier heute genau niemanden. Halleluja. Ich bin so froh, dass wir im neuen Bund leben, weil der so viel besser ist als der alte Bund. Wenn er nicht besser wäre, bräuchte man keinen neuen. Aber nur, weil dieses Gesetz für uns nicht mehr zählt, heißt es nicht, dass Gott Ungehorsam plötzlich cool findet. Er ändert seine Meinung dazu nicht, nur die Konsequenz ändert sich. Pass auf, jetzt kommt Neues Testament. 2. Timotheus, da schreibt Paulus, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Und jetzt kommt die Aufzählung. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch, eingebildet. Sie werden Gott und Menschen lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und nichts mehr von der Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar und dann geht der Katalog weiter. Lauter heftige Sachen, die beschrieben werden und einfach so zwischendrin, sie werden ihren Eltern nicht mehr gehorchen. Ungehorsam gegenüber den Eltern hat für Gott wohl so ein Gewicht, dass es Platz in diesem Katalog findet. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, Halleluja, aber da kommt noch was hinten dran, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Merkt ihr? Das ist Neues Testament, Freunde. Gehorsam ist für Gott eine ernsthafte Sache. Du willst Jesus zeigen, dass du ihn lieb hast? Sei ihm gehorsam. Gehorsam ist die Liebessprache Gottes. Und ich glaube, der Grund ist der, weil der Segen Gottes in Gehorsam liegt. Sein Blick auf dir voller Freude und voller Wohlgefallen liegt in deinem Gehorsam. Er liebt dich immer gleich. Amen dazu. Aber er hat nicht immer Freude an dir. Weißt du, ich liebe meine Töchter immer gleich. Aber ihr Gehorsam mir gegenüber entscheidet, ob ich mich über sie freue. Es liegt der Segen des Vaters im Gehorsam des Kindes. Und wisst ihr, ich habe einige Eigenschaften an mir, die ich nicht leiden kann. Und Gott hat noch viel Arbeit mit mir, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber eine Sache an mir mag ich, und das ist die, irgendetwas ist in mir, dass ich echt Sorgen habe, Gott ungehorsam zu sein. So, ich habe fast Angst davor, irgendetwas zu tun, was Gott nicht will. Und so Gottes trauriger Blick auf meinem Leben, so dieses, Janus, du warst ungehorsam, das irgendwie, das halte ich nicht aus, das will ich wiederherstellen, so schnell es geht. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und ich habe eine Theorie. Das ist meine Theorie. Ich glaube, dass ein entscheidender Grund für diese innere Einstellung mein Elternhaus ist. Wisst ihr, kann sich wahrscheinlich keiner von euch denken, aber meine Eltern sind nicht perfekt. Auch nicht meine Mutter. Sie sind nicht perfekt. Aber wisst ihr was? Ich weiß bis heute, und ich habe nie daran gezweifelt, dass sie mich lieben und dass ich mit allem zu jeder Zeit zu ihnen kommen kann. Und sie waren auch echt streng und konsequent. Wenn sie was gesagt haben oder was angedroht haben, dann haben sie es durchgezogen. Und ich konnte mit meinem Papa so viel Quatsch machen, wie man es eben tut als Bub. Wir haben gekämpft und gerangelt und was weiß ich. Aber wenn die Zeit des Spiel und Spaßes vorbei war und ich dann frech zu ihm war, so früher habe ich immer diesen Satz gehört, du weißt nie, wann Schluss ist. Jetzt, wo ich eigene Kinder habe, verstehe ich zum ersten Mal, was das bedeutet. Aber als Kind blickt man es einfach nicht, wann Schluss ist. Und wenn ich frech war, habe ich einmal ausprobiert. Und ich wollte nicht mehr frech zu meinem Vater sein. Ich weiß noch, mein Papa hatte Schichtdienst. Und wir mussten immer dann leise sein, wenn er heimkam, um mittags zu schlafen. Und so wie es halt ist, Ruben und ich haben uns dann manchmal die Köpfe eingeschlagen und dann sind die Playmobil-Figuren durchs Kinderzimmer geflogen. Und wenn wir so laut waren, dass Papa aufgewacht ist, mittags, run. Wir sind gerannt, wir haben uns sofort vertragen. Alles gut, wir haben uns lieb. Und meine Mom war auch streng. Und sie waren konsequent, weil Gehorsam ein wichtiger Wert in unserer Familie ist. Aber Gehorsam ist auch ein wichtiger Wert im Reich Gottes. Und Gott ist ein liebevoller Vater, aber er ist auch ein strenger Vater. Und meine Theorie ist, das ist jetzt auch nicht empirisch erwiesen, aber vielleicht stimmt's. Wenn du deine Kinder massiv laissez-faire erziehst und komplett bedürfnisorientiert und inkonsequent bist, Dinge androhst und es nie durchziehst, ich glaube, sie werden es später sehr schwer haben, die Autorität Gottes über ihrem Leben anzuerkennen. Wenn sie deine Autorität nicht anerkennen. Und gerade für uns in junger Generation, Gehorsam lernt man zuallererst in Familie. Jesus sogar sagt, die Bibel musste Gehorsam lernen. Es ist ein wichtiger Wert im Reich Gottes und der Segen des Vaters liegt in Gehorsam. Und deswegen lasst uns da echt auch konsequent sein, in einer liebevollen Strenge. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und der dritte Punkt. Opa, jetzt brauche ich Sie ganz kurz. Ganz kurz. Ihr seht, er hat hier schon die Stöner hier. Ja, du hast richtig drin. Ich helfe doch gerne. ihr seht, ist noch nicht gestimmt, aber die Seiten liegen schon wunderschön parallel zueinander. Und wir sind nicht nur nebeneinander, sondern wir sind miteinander unterwegs. Und ich will uns dazu ermutigen, dass wir, diese Seite war als erstes drin, die hat am meisten Erfahrung. Und diese zweite Seite orientiert sich an der ersten Seite, dass wir voneinander lernen. Es ist gut, oder ich fange so an, als Taya auf die Welt gekommen ist, Ines hat sich Podcasts zur Kindererziehung reingeballert, was das Zeug hält. Sie hat Zeitungsartikel gelesen. Sie hat Bücher gelesen. Und wisst ihr, was Janis gemacht hat? Gebetet, sehr gut. Der war nur im Geist. Ich habe ein Buch gelesen. Und das nur, weil es so dünn war. Und weil es sehr lustig war. Und weil meine Frau gesagt hat, ich soll es lesen. Aber meine Einstellung am Anfang war die, Vater sein, das kann man nicht lernen, das hat man im Blut. So, ich kann das. Ey, und Freunde, diese Einstellung ist dumm. Er ist einfach dumm. Sagen wir, wie es ist. So, lerne dazu. Bilde dich fort. So viele Dinge wollen wir lernen, aber Kindererziehung und Ehe sind auch mit die Essenz des Lebens. Da müssen wir gut drin werden. Und ich will mich nicht einmischen, wie du deine Kinder erziehst, aber eine Sache kann ich mir nicht verkneifen. An uns junge Menschen. Lasst uns als junge Generation nicht die Arroganz haben zu meinen, dass wir alles besser wissen als die Generation vor uns. Nur weil wir ein Smartphone in der Hose haben. So, zieh dir weiter deine Podcasts rein und von mir aus auch deine Insta-Moms und Bücher, die du liest und lerne dazu. Aber schau auch mal nach links und rechts. Und rede doch einfach mal mit Oma. Rede doch einfach mal, wenn du keine Oma mehr hast, mit Regina. Wie habt ihr Kinder erzogen, dass ihr so eine tolle Andrea zustande gebracht habt? So, lasst uns auch über diese Themen, Gemeinde ist Familie, lasst uns darüber miteinander im Gespräch sein. Und du brauchst nicht alles gleich machen wie die Generation vor dir. Sollst du auch gar nicht. Die alten Fliesen bei Oma sehen furchtbar aus. Hau die Fliesen raus. Aber wenn du ihre Rezepte wegwirfst, wie sie Donauwelle macht, oder Zwiebelrostbraten, oder Rinderrulle, okay, hör auf. Ey, dann wärst du schön blöd. Klopf die Fliesen raus, aber wirf nicht die Rezepte von Oma weg. Und ich will einfach, der Punkt ist einfach der, lasst uns auch über solche Themen miteinander ins Gespräch gehen und voneinander lernen. Und Opa, hast du die E-Seite schon drauf, die hohe? Echt? Dann müssen wir kurz warten. Ist es die? Super, ja. Habt ihr Zeit mitgebracht? Super. Da kann man ja nicht üben. Da muss man einfach in der Lage leben. Guck mal, es geht. Ja. Und ich ziehe es hoch. Kein Problem. So, Dankeschön. Ich hab mit einem Kollegen von der Polizei gesprochen und wir haben über Kindererziehung gesprochen. Und er hat einen Sohn und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, wie krass es eigentlich ist, diese Liebe, die man zu Kindern hat. Also zu seinen eigenen Kindern hat. Und dann hat er so gesagt, ich liebe meinen Sohn so sehr, ich würde für ihn töten. Ich dachte, okay, ja, würde ich für meine Mädchen auch machen. Jeden. Und dann guckt er mich an, sogar meine Frau. Und es ist richtig ernst gemeint. Und ich habe drüber nachgedacht, irgendwie ein bisschen schief. So. In dem Moment war ich echt sprachlos, weil das kam sehr, sehr überraschend. Aber ich habe so, Opa, ich will es nicht einfach nur Zeit füllen, ich muss mal kurz ran. Ja, komm, wir machen das Ding kurz drauf. Ja, das kriegen wir hin. Ja, da ist es doch. Ja, deswegen hat man sich gegenseitig. So. Genau, das ist die hohe E-Seite. Nee, warte, mach die noch kurz rein. Eine Gitarre hat, Es ist eine Western-Gitarre, weil sie keine Kunststoff, sondern weil sie Stahlseiten hat. Das sind die richtigen Gitarren. Die in den Finger wehen tun, wenn man sonst nicht Gitarre spielt. Und sie hat 6 Seiten. E, A, D, G, H, E. Die E-Seite gibt es 2-mal. Jetzt macht Opa gerade die hohe E-Seite drauf. So, das reicht schon, oder? Die muss einfach nur ein bisschen, oder drehen ein bisschen, bis wir Ton hören. Und dann, Günther, dann schließen wir sie kurz an, okay? Ich will was zeigen. Ja, ja. Danke, Chris. Das da oben sind die Stimmwirbel. Da wird die Seite drum gewickelt. Okay, so, es passt. Super. Genau. Danke, OP. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hier ist die hohe E-Seite. Haben wir Ton? Ist der Tonabnehmer an? Ja, drück mal da mal noch auf On. Egal, ihr hört's, oder? Also passt auf. Das hier ist das Kind. Und ich beobachte. Ich rede jetzt bewusst in Ich-Botschaften, okay? Ich nehme wahr, dass es Paare gibt. Nicht in dieser Gemeinde, aber irgendwo soll es sie geben. Die ihr Leben danach ausrichten, dass sie ihr Leben um ihr Kind drehen. Dass sie ihr gesamtes Leben, ihre Ehe, ihr gesamtes Zusammenleben um ihr Kind bauen. Und sie drehen sich um ihr Kind. Und dann muss der Kleine ins Turnen und muss 8 Instrumente spielen. Dann kriegt er einen neuen Rucksack, weil den alten hat er schon 2 Monate. Müssen wir aufpassen, dass er sich bloß gesund ernährt. Und dann drehen wir uns weiter um unser Kind, bauen unser gesamtes Lebenskonzept eigentlich um unser Kind auf. Und es kommt immer mehr Spannung in das Leben des Kindes rein. Und das Problem ist, dass wenn wir uns nur um unser Kind drehen, dass wir unseren Ehepartner und dass wir Christus aus den Augen verlieren. Und wir wollen das Beste für unser Kind, um jeden Preis. Und deswegen fördern wir und geben alles und iss bloß kein Sand, fall nicht hin, nimm das nicht in den Mund. Und dir darf auch nicht langweilig sein. So, Kind, du musst die ganze Zeit beschäftigt werden und wir haben das neueste und beste Spielzeug zu Hause. Dass das Kind auch schön gefördert wird. Und eine Beobachtung, die ich habe, ist, dass Paare, die so ihr Leben bauen, danke, Opa. War abgesprochen. Dass Paare, die so ihr Leben bauen, die so besessen danach sind, dass es ihrem Kind gut geht und sich alles um dieses Kind dreht, dass sie Christus und dass sie ihren Ehepartner aus den Augen verlieren. Und die Folge davon kann Zerbruch sein in der Ehe. Und sie bekommen für ihr Kind das, was sie eigentlich am wenigsten wollten. Und liebe Väter, in dem, was ich jetzt sage, steckt sehr viel Weisheit, denn das ist nicht von mir. Liebe Väter, das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist in deinen Ehepartner, ist deinen Ehepartner zu lieben. Die Bibel sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Eine Liebe, die bedingungslos ist und die sich durch den Tod nicht aufhalten lässt. Und ich glaube, die beste Investition in deine Kinder ist die Investition in deinen Ehepartner. Und das ist so wichtig und es ist so umkämpft. Und es ist so schwer, gerade wenn irgendwie mehrere Kinder da sind und man irgendwie dreht man sich trotzdem um die Kinder, ob man es will oder nicht, weil es gibt ja Bedürfnisse, die zu stillen sind. Es ist so umkämpft. Aber ich will uns als Männer da echt ermutigen. Jesus ist die Priorität Nummer eins in unserem Leben. Und dann ist unsere Priorität unser Ehepartner. Und wenn die Kinder merken, dass es den Eltern gut geht, dass sie in Love miteinander sind, ich glaube, dann ist zu Hause echt eine liebevolle Umgebung, eine liebevolle Kultur. Und ich glaube, sie verzeihen auch viele Erziehungsfehler. Und klar, wir können uns da reinfuchsen in diese Erziehungsthemen und wir können so viel richtig machen, wie es nur geht. Aber, und ich hoffe, dass dieser Gedanke auch etwas tröstet, es gibt einfach keine Garantie dafür, dass die Kinder irgendwann leidenschaftliche Jesus-Nachfolger sind und ein gutes Leben führen. Gibt es nicht. Hier unter uns sitzen leidenschaftliche Jesus-Nachfolger, die ein gutes Leben führen und die aus einem zerbrochenen Elternhaus kommen und die in ihrer Kindheit nie etwas von Jesus gehört haben. Sitzt hier in unserer Mitte. Und in unserer Mitte sitzen genauso auch Eltern, die so viel richtig gemacht haben, die so viel für ihre Kinder gebetet haben, aber ihre Kinder Jesus noch nicht nachfolgen. Und wir sind ganz schnell dann in so einem Fahrwasser, dass wir anfangen, uns die Schuldfrage zu stellen. Woran liegt es jetzt? Wer hat Schuld daran, dass meine Kinder Jesus noch nicht leben? Hat es der Kindergottesdienst vermasselt? War es der Jugendleiter? War es die falschen Freunde? Waren es die Lehrer? Waren wir es als Eltern? Und wir kommen da in ein Fahrwasser rein und versuchen, eine Frage zu lüften, deren Antwort uns überhaupt nicht befriedigen würde. Und wir glauben, dass Gott keine Fehler macht, richtig? Die ersten beiden Menschen, die Gott geschaffen hat, waren Adam und Eva. Sie lebten im Paradies. Gott hat in sie investiert. Er hat mit ihnen Zeit verbracht. Er macht keine Fehler. Sie sind in der Kühle des Abends gemeinsam spazieren gegangen. Er hatte Einfluss auf sie. Aber wisst ihr was? Sie haben es massiv vermasselt. Weil jeder Mensch selbst auch entscheidet, was er mit der Gnade Gottes macht, die einem zuteil wird. Und ich finde es irgendwie ein Stück weit tröstend zu wissen, dass selbst die ersten Kinder Gottes im Garten Eden massiv vermasselt haben und dass es nicht einzig und allein an meiner Kindererziehung liegt, ob aus den Kindern was wird oder nicht. Ihr versteht, was ich meine. Und sie haben so massiv vermasselt, dass Gott sie sogar rausgeschmissen hat. Und dass er, überleg mal, ein Engel vor das Paradies gestellt hat, dass sie nicht reinkommen. Aber ich bin so dankbar, und da hoffe ich, dass der Trost drin ist, ich bin so dankbar, dass diese Geschichte an dieser Stelle noch nicht fertig ist. Sondern dieser Weg der Wiederherstellung in Beziehung, der Weg der Heilung, der Weg zurück ins Paradies, diesen Weg hat Jesus Christus wieder freigemacht. Und die Bibel sagt, dass seine Gnade jeden Tag neu ist, dass sie uns entgegenkommt. Und, Und deswegen möchte ich echt mit uns beten und mit uns glauben, dass diese Geschichte auch in deiner Familie, wo du großen Schmerz hast, hier und heute noch nicht fertig ist, sondern dass sie eine Fortsetzung hat und dass die Güte und die Gunst Gottes auch deine Kinder zur Umkehr führen kann und sie Jesus Christus begegnen und sie ihm nachfolgen und sie für ihn leben. Auch wenn es Umwege zwischendrin gibt, auch wenn es Schmerz und Zerbruch zwischendrin geht, den Gott, das ist sein Spezialgebiet, für etwas Großartiges benutzen kann. Und diese Wiederherstellung von Zerbruch, das ist Gottes Spezialgebiet. Und dieser Wiederherstellung von Zerbruch ist nichts anderes als das Evangelium von Jesus. Und zum Ende. Wo ist er denn? Opi! Der arme Kerl, ja, richtig Stress heute Morgen. Und am Ende würde ich gerne jetzt noch was mit an der Gitarre zeigen. Ja, vielleicht ist er gerade auf Toilette gegangen, okay. Ja. Ja, wir nehmen einfach die, super. Danke. Deswegen folgen wir Jesus gemeinsam. Allein sind wir so doof. Ja, jetzt ist nämlich auch Saft hier drauf. Und wisst ihr, auf einer einzigen Seite, da kannst du eine Melodie spielen. Nicht in der Kirche. So, für eine Melodie reicht's. Aber Harmonie kommt erst dann rein, wenn mehrere Seiten zusammenschwingen. Vielleicht sind wir auch am Anfang ein bisschen verstimmt, aber Gott arbeitet in unserem Herz und wir werden ihm ähnlicher von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn Gott dann anfängt, gemeinsam auf uns zu spielen. Das kann jeder gute Christ.
Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Komm, stimme rein.
Ich wollte einfach mal wieder Lobpreis machen.
Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Halleluja.
Und das ist das Ziel von Familie und das Ziel von Gemeinde. Dass unsere Beziehungen untereinander so von Liebe durchdrungen sind, dass die Menschen da draußen, so wie wir miteinander umgehen, das Wesen und die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes schmecken können. Wie du mit deinen Eltern umgehst, wie du deine Kinder erziehst, wie du über Onkel Heribert redest, wie du mit deinen Geschwistern unterwegs bist. An diesen Beziehungen sollen die Menschen erkennen, wie schön und gut Gott ist. Das heißt, Familie trägt eine so unfassbar kraftvolle Botschaft in sich. Ob die Eltern Jesus nachfolgen oder nicht, sie leben eine Botschaft. Eine gewaltige und schöne Botschaft. Und deshalb hat der Teufel das größte Interesse dran, Familien kaputt zu machen. Weil sie in sich die Schönheit Gottes bezeugen. Und deswegen will er den Stellenwert von Ehe und Familie schmälern, was ihm in unserer heutigen Zeit gelingt. Und er will Familien auseinandernehmen. Und ich habe die Woche was entdeckt zum ersten Mal beim Bibellesen, was ich echt faszinierend fand. Epheserbrief, Kapitel 5, über Ehe. Epheserbrief, Kapitel 6, über Familie. Dann steht noch was drin über die Beziehung von Knechten zu Arbeitgebern, was eigentlich auch Teil des Familienkonstrukts ist. Also es geht um Beziehung, Kapitel 5 und 6, es geht um Beziehung. Und dann am Ende von Kapitel 6, ohne Übergang, direkt im Anschluss, heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Darum zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Ist dir schon mal aufgefallen? Der Aufruf zum geistlichen Kampf steht im Kontext von Familie und von Beziehung. Und es ist keine Raketenwissenschaft, aber unsere Beziehungen werden nicht von alleine gesund. Dein Garten zu Hause wird nicht dadurch schön oder fruchtbar, wenn du einfach nur nebendran stehst und zuschaust. Wenn du einfach nur nebendran stehst und zuschaust, dann wird da was wachsen, ja, aber es wird Unkraut wachsen. Und umso länger du zuschaust, umso mehr Arbeit wird es sein, dass dieser Garten irgendwann zur Blüte kommt. Und Familie und Gemeinde ist unfassbar komplex. Und es ist auch echt viel Arbeit. Aber der Teufel will es kaputt machen. Er will Familien kaputt machen und er will Gemeinden kaputt machen. Und wenn er es von außen nicht schafft, dann macht er es von innen. Und er sät in unsere Beziehung Missverständnisse. Er sät Neid hinein, Stolz, irgendwelche Süchte und Versuchungen, irgendwelche perversen Gedanken. Und es entsteht Unkraut und Beziehungen werden vergiftet. Und das ist echt eine ernsthafte Sache. Im Hohen Lied, ein sehr lyrisches Buch der Bibel, wo es um Beziehung geht, da heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in der Blüte. Was will denn jetzt mit Füchsen? Diese kleinen Füchse haben die Wurzeln und Triebe der Weinreben angenagt, dass die Weinreben kaputt gegangen sind. Und genau das ist die Strategie des Teufels. Selten haut er mit dem großen Hammer irgendwie rein, sondern er will so kleine Missverständnisse, so Kleinkram, was sich in uns aufbaut und zu einem ausgewachsenen Konflikt wird. Und da müssen wir so wachsam sein. Und ich will uns echt ermutigen, fast schon anflehen, dass wir diese kleinen Füchse aus den Beziehungen in unseren Familien und aus dieser Beziehung, auch aus den Beziehungen in der Gemeinde, dass wir diese kleinen Füchse rauskatapultieren, so früh es geht. Dass wir Missverständnisse früh ausräumen. Dass wir schnell bereit sind zu vergeben. Wenn Unkraut frisch wächst, dann bekommst du es ganz leicht raus. Aber umso länger du wartest, umso tiefer wird die Wurzel, umso schwieriger wird es, das wieder rauszuholen. Lasst uns diese Jesus-Kultur, die an der Wand steht, nicht nur an die Wand schreiben, nicht nur versuchen, in Gemeinde zu leben, sondern echt zu Hause anfangen, Jesus-Kultur zu leben. Und das bedeutet nicht, dass du mit jedem in deiner Großfamilie oder in Gemeinde der beste Freund sein musst. Musst du nicht. Aber ich glaube, du musst jedem mit einem freien Herzen begegnen können. Und du bist verpflichtet, jeden hier lieb zu haben. Du musst mich nicht nett finden, aber du musst mich lieb haben. Wisst ihr, Jesus sagt nicht, du darfst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit deiner ganzen Hingabe und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Er sagt, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Liebe ist keine Option, sondern Liebe ist ein Gebot. Und Liebe kann nur dort wachsen, wo Vergebung zuvor den Boden bereitet hat und Unkraut entfernt hat. Die Voraussetzung, um jemanden zu lieben, ist zuallererst zu vergeben. Und ich möchte uns am Ende einfach noch in eine gemeinsame Gebetszeit jetzt hineinleiten. Das Team kann sich gerne schon auf den Weg machen. Ich glaube, wenn wir möchten, dass das Wesen Gottes in unseren Familien und in unserer Gemeinde sichtbar wird, wenn die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte sichtbar wird, wenn wir wollen, dass der Weg für Jesus echt bereitet ist und er in unserer Familie thront, dann müssen wir Beziehungen in Ordnung bringen. Und Vergebung aussprechen. Und geliebter Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du an unseren Herzen arbeitest. Ich bitte dich, dass du uns jetzt liebevoll auch an Situationen erinnerst, wo vielleicht solche kleinen Füchse in Beziehung gekommen sind und wir sie noch nicht rausgeschmissen haben. Ich bitte dich, dass du uns an Menschen erinnerst, wo wir meinen, dass wir noch Rechnungen offen haben. Und ich bitte dich, dass du, und das ist echt ein Wunder Gottes, dass du Herzen einander zuwendest. Ich will beten, dass du echt in Familien reinkommst und diese erste Liebe, von der wir so oft reden, auch echt zwischen Ehepartnern wiederherstellst. Ich will beten, dass du Familien wiederherstellst. Ich bete, dass Verletzungen, die in unseren Herzen sind, dass sie durch dich geheilt werden, im Namen von Jesus. Du sagst, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Da, wo unsere Herzen hart geworden sind oder von unseren Liebsten, will ich dich bitten, Jesus, dass deine Liebe und deine Gunst Herzen wieder aufweicht. Und da, wo wir meinen, dass Herzen so hart geworden sind, dass da kein Leben mehr drin ist, wollen wir echt in deinem Namen, Jesus, wieder Leben hineinsprechen. Und wir wollen, wie Hesekiel, über diesen toten Knochen, wo wir meinen, diese Beziehungen sind nicht wiederherstellbar, über sie wollen wir prophezeien, dass das Leben von Jesus wieder hineinkommt. Dass Herzen wieder anfangen zu schlagen, dass einander vergeben wird, dass geliebt wird, dass Groll und Neid verschwinden muss. Will ich echt ermutigen, wenn du Situationen und Menschen vor Augen hast, dass du konkrete Schritte gehst und Vergebung aussprichst. Für Versöhnung brauchst du immer ein Gegenüber, aber vergeben kannst du auch alleine. Und vergeben tust du nicht für den anderen, sondern vergeben tust du in allererster Linie für dich selbst, weil du derjenige bist, der den Schmerz und der die Last trägt. Und das musst du nicht. Können wir uns einfach noch eine Zeit nehmen, wo ihr einfach ein bisschen instrumental spielt und wir einfach von unserem Platz aus ein bisschen zur Ruhe kommen und mit Gott ins Gespräch gehen. Und jeder hat Beziehungskonstellationen gerade in seinem Kopf. Lasst uns ein paar Minuten nehmen, wo wir die einfach gemeinsam durchbeten.